SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Schnelle Hilfe für diejenigen, die in den Unwettern ihr Hab und Gut verloren haben. Der deutsche Finanzminister Scholz geht insgesamt von 400 Millionen Euro Soforthilfe aus. Die Corona-Einschränkungen waren gerechtfertigt. Das Bundesgericht weist Klagen aus den Kantonen Schwyz und Freiburg ab. In der Corona-Zeit spannten Konkurrenten auch mal zusammen.
Ja, in der Tat haben die Pharmafirmen und die Forschungseinrichtungen, Start-up und die Behörden eigentlich noch nie so eng zusammengearbeitet wie jetzt im Hinblick auf die Bekämpfung von Covid-19.
Sagt der Chef des Branchenverbands Interpharma. Dauert dieses Tauwetter über die Pandemiezeit an? Und in unserer Serie zu Grenzerfahrungen mit dem Holzbaupionier Erwin Thoma geht es heute um die Frage, wie brandgefährdet solche Holzhäuser sind und wie stabil sie in Erdbebensituationen sind.
Ich erinnere mich an eine Kirche in Japan, die diese schlimmen Erdbeben, wir haben in Japan, habe ich 30 oder 40 Baustellen gehabt, die haben alle das Fukushima-Erdbeben ohne Schaden überstanden.
Mehr dazu im Rendezvous um 1. Zur Sendung begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Kein Dach mehr über dem Kopf, keine Kleider, kein Auto, alles weg. So geht es zurzeit vielen in den Unwettergebieten in Deutschland. Nun soll es schnelle Hilfe geben für diejenigen, die es am schlimmsten erwischt hat. Denn über die Hälfte der Gebäude sind nicht gegen Hochwasser und Starkregen versichert. Peter Vögel in Berlin, was ist denn jetzt beschlossene Sache?
Also der Bund stellt für die Soforthilfe 200 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt rechnet man mit 400 Millionen. Die andere Hälfte kommt von den Ländern. Und das ist nicht die Höchstgrenze, sondern wenn es mehr braucht, fließt auch mehr. Denn es seien ja sehr viele Menschen von der Katastrophe betroffen und die treffe kein Verschulden. Das sagte Finanzminister Olaf Scholz heute Morgen.
Und deshalb darf es da keine Limitierung geben. Und wenn es erforderlich ist, mehr einzusetzen, werden wir das auch tun.
Soweit also Olaf Scholz vor einer guten Stunde.
Entscheidend ist wohl, dass diese Hilfe schnell und unbürokratisch bei den Bedürftigen ankommt. Wie soll denn das geschehen?
Es gibt keine Prüfung des Einkommens, des Vermögens oder ob jemand versichert ist. Es gibt auch keine eigenen neuen Bürokratiewege, sondern das Geld geht direkt vom Bund zu den Ländern, zu den Kreisen und Kommunen und die verteilen direkt. Also in Rheinland-Pfalz zum Beispiel erhält jeder betroffene Haushalt für die erste Person in diesem Haushalt 1.500 Euro, für jede weitere 500 und maximal 3.500 Euro.
Und wie weit reicht dieses Geld?
Dieses Geld, das ist jetzt mal für den Moment gedacht, also bis die Lage halbwegs normal ist. Und ich habe heute Morgen mit dem früheren Präsidenten des Technischen Hilfswerks THW, mit Albrecht Brömme, gesprochen und ihn gefragt, ja, was heißt das dann, wann ist die Lage halbwegs normal? Und er hat mir eine Antwort gegeben, die mich schon beeindruckt hat.
Wenn man von dem Eintreten der Normalität spricht, dann definiere ich daran, dass man das Wasser wieder trinken kann, was aus der Leitung kommt, dass man wieder Strom hat, um auch Wasser abkochen zu können, was man zurzeit ja nicht kann, und dass man wieder telefonieren kann. Und das wird in einigen Gegenden noch 4 Wochen dauern.
Das ist also Normalität für den ersten Moment und der Wiederaufbau, der dauert sicher Jahre und wird, so Brömme, nicht einen einstelligen Milliardenbetrag, sondern locker einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. Aber die Details, die werden dazu wahrscheinlich im Herbst beschlossen werden.
Noch ein Wort zur Warnkette, über die in diesen Tagen in Deutschland diskutiert wird. Kristallisiert sich jetzt heraus, was genau das Problem war?
Das ist eine heftige Diskussion mit heftigen Schuldzuweisungen. Also die Warnkette hat insofern funktioniert, das europäische Flutwarnsystem EFAS, das hat am 10. Juli gewarnt, der deutsche Wetterdienst hat am 13. Juli rechtzeitig gewarnt. Dann ging es zu den Kreisen und Kommunen und da stellt sich die Frage, wie ging es weiter? Zum Teil ist die Feuerwehr durch die Dörfer, zum Teil eben nicht. Und das Problem ist einfach, dass die Leute nicht mehr wissen, was sie tun sollen, wenn die Sirenen losgehen. Man hat keine Erfahrung mehr mit solchen Katastrophen, keine eingespielten Abläufe. In Japan beispielsweise weiß jeder, was tun beim Erdbeben, wenn die Sirene in Deutschland losgeht, vielleicht auch in der Schweiz. Dann denken viele oder hoffentlich hört diese Sirene wieder auf oder man denkt, das trifft mich ja nicht. Also da fehlt einfach die Erfahrung der einzelnen Leute auch, was man tun soll.
Vielen Dank für diese Einordnung und die Informationen direkt aus Berlin, Peter Vögeli. Und damit zum Nachrichtenüberblick. Bitte, Angie Quangeler.
Radio hören, das kann man zurzeit über DAB+, übers Internet und über UKW. Das UKW-Netz soll aber spätestens 2023 abgestellt werden. So wollen es der Bund, die SEG und die meisten privaten Radiosender. Jetzt haben laut der Nachrichtenagentur Kisten SDA über 60.000 Personen eine Petition gegen die Abschaltung von UKW unterschrieben. Das Schreiben wurde heute beim Bund eingereicht, wie Radio 1-Geschäftsführer Roger Schawinski mitteilte, der den Vorstoß lanciert hatte. Sein Hauptargument, ein vorzeitiges Abstellen der UKW-Sender, verletze die gesetzlich garantierte Empfangsfreiheit. Die Befürworter der UKW-Abstellung bezeichnen die Technologie als veraltet. Wer fährt, kifft nicht. Im Straßenverkehr gilt in Sachen Cannabis null Toleranz. Das hält das Bundesgericht fest. Das oberste Schweizer Gericht bestätigt damit ein Urteil aus dem Kanton Aargau und weist die Beschwerde eines Autofahrers ab. Dieser war wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt worden. In seinem Blut befanden sich zu viel THC. Der Autofahrer erklärte, der THC-Grenzwert sei zu tief angesetzt. Der THC-Grenzwert im Straßenverkehr möge diskussionswürdig sein, so das Bundesgericht. Der Autofahrer habe aber in Kauf genommen, fahrunfähig zu sein. Wie bereits andere Kantone will jetzt auch Nidwalden Licht in ein dunkles Kapitel in der Sozialpolitik bringen. So sollen sogenannte fürsorgerische Zwangsmaßnahmen wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Die Kantonsregierung beantragt dafür beim Kantonsparlament einen Kredit in Höhe von 310.000 Franken. Das Schicksal von Verdingkindern und anderen Personen, die administrativ versorgt wurden, beschäftigt die Schweiz seit Jahren. Im Kanton Nidwalden sei das Thema bislang aber noch nicht systematisch aufgearbeitet worden, so die Kantonsregierung. Bis 1981 wurden Zehntausende Kinder und Jugendliche von Behörden auf Bauernhöfe als billige Arbeitskräfte verdingt. Weitere Personen wurden in streng geführten Heimen oder in geschlossenen Einrichtungen untergebracht. Der ungarische Premierminister Viktor Orbán hat eine Volksabstimmung zum umstrittenen Kinderschutzgesetz angekündigt. Darin sollen sich die Ungarinnen und Ungarn zu Fragen rund um das Gesetz äußern. Dieses beschränkt für Kinder und Jugendliche den Zugang zu Informationen über Homo- und Transsexualität. Das Gesetz ist Anfang Juli in Kraft getreten und hat in Ungarn für Proteste gesorgt. Die EU-Kommission hat deswegen auch ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Nach sintflutartigen Regenfällen in China ist es zu Überschwemmungen gekommen und die chinesische Millionenstadt Zhengzhou steht unter Wasser. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, sind dabei mindestens 12 Personen ums Leben gekommen. Rund 100.000 Menschen hätten in Sicherheit gebracht werden müssen. Wegen der Fluten waren gemäß Medienberichten hunderte Menschen in U-Bahn-Zügen und in Tunnels blockiert. Zudem drohten zwei Dämme zu brechen. Seit dem Wochenende herrschen in der chinesischen Provinz Henan Unwetter. In der Region leben über 90 Millionen Menschen. In Nigeria sind 100 Personen freigelassen worden, die sich seit Anfang Juni in Gefangenschaft von Bewaffneten befanden. Wie die Behörden mitteilen, ist kein Lösegeld bezahlt worden. Die Mehrheit der Entführten waren junge Mütter und Kinder. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Olympischen Sommerspiele 2032 werden im australischen Brisbane stattfinden. Das Internationale Olympische Komitee hat dies heute bekannt gegeben, zwei Tage vor dem Start der diesjährigen Spiele in Japan. Brisbane war die alleinige Bewerberin für die Sommerspiele 2032. Damit wird Australien zum dritten Mal Gastgeberland der Olympischen Spiele. Das Wetter: bis morgen Abend scheint oft die Sonne. Jeweils am Nachmittag und Abend gibt es vor allem über den Bergen Schauer. Im Norden wird es jeweils rund 27 Grad warm, im Süden bis 31 Grad.
Die Corona-Maßnahmen sind im Moment hierzulande etwas lockerer. Veranstaltungen sind auch im großen Stil wieder möglich. Draußen müssen keine Masken mehr getragen werden. Das war im letzten Winter noch ganz anders. Die Schweiz befand sich mitten in der zweiten Corona-Welle, deshalb galt eine strenge Maskentragpflicht und Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen waren in zahlreichen Kantonen verboten. Diese Maßnahmen wurden von einem Teil der Bevölkerung kritisiert und zum Teil auch vor Gericht angefochten. Nun hat das Bundesgericht entschieden über Beschwerden aus den Kantonen Schwyz und Freiburg. Andreas Stüdli berichtet.
Die Maßnahmen gegen das Coronavirus. Sie sind umstritten. Noch immer wird in der Schweiz gegen Maskentragpflicht oder andere Einschränkungen demonstriert. Ähnliche Argumente wie bei diesen Protesten finden sich in den Beschwerden wieder. Die Maßnahmen seien unverhältnismäßig. Der Schweizer SVP-Nationalrat Pirmin Schwander kritisierte zudem in seiner Beschwerde, dass die gesetzliche Grundlage fehle. Also, dass nicht der Schweizer Regierungsrat diese Einschränkungen per Verordnung hätte erlassen dürfen. Das Bundesgericht macht bei diesen Urteilen eine Ausnahme. Denn eigentlich müssten die Beschwerden nicht mehr behandelt werden, weil die angefochtenen Verordnungen inzwischen aufgehoben wurden. Das Bundesgericht ging dennoch auf die Beschwerden ein, weil sich die gleichen Fragen jederzeit wieder stellen könnten. Und inhaltlich weist das Bundesgericht die Beschwerde von Pirmin Schwander ab. Der Schweizer Regierungsrat habe die Verordnung gestützt auf das Epidemiengesetz des Bundes erlassen dürfen. Das Bundesgericht erachtet im Urteil zu einer weiteren Beschwerde aus dem Kanton Schwyz auch das Verbot von Veranstaltungen als verhältnismäßig. Es weist die Argumentation der Beschwerdeführer zurück, welche die Übersterblichkeit mit Jahren mit einer starken Grippewelle verglichen hatten. Und auch, dass die Schweizer Spitäler nicht überbelegt gewesen seien, sei nicht entscheidend, so das Bundesgericht. Entscheidend sei vielmehr, wie gravierend die Folgen ohne die getroffenen Massnahmen gewesen wären. Und für das Bundesgericht war es plausibel, dass die Übersterblichkeit und die Belastung der Spitäler ohne die Massnahmen höher gewesen wären. Im Fall der Beschwerde eines Freiburger Ladenbesitzers wird auch die Maskentragpflicht als verhältnismäßig bezeichnet. Diese habe einschneidendere Maßnahmen vermieden, etwa wie die Schließung von Geschäften, die nicht den Bedarf an lebensnotwendigen Gütern decken. Die drei Urteile des Bundesgerichts sind eine deutliche Niederlage für Massnahmenkritiker. Das bisherige Vorgehen der Kantone im Kampf gegen das Coronavirus wird damit gestützt.
Und so geht es weiter im Rendezvous. Novartis hat einiges aus der Krise gelernt. Unter anderem, dass Kooperation weiterhilft. So forscht der Pharma-Riese mit einem Kleinunternehmen an einem Medikament gegen Corona. Wie wirksam ist eigentlich die Corona-Impfung? Berichte aus Israel werfen Fragen auf. Wir versuchen sie zu beantworten. Was tun, damit die digitale Zukunft nicht nur von den Großmächten oder den Tech-Giganten dominiert wird? Die Antwort darauf lautet Alexandre Fasel. Die Auflösung dieses Rätsels kurz vor eins. Die Corona-Pandemie hat erreicht, was niemand gedacht hätte. Nie zuvor haben Konkurrenten, Forschende und Behörden so eng und so unbürokratisch zusammengespannt wie während Corona. Das sagt die Industrie selbst und das zeigt sich am Beispiel Novartis. Eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit, auch über Konkurrenzgrenzen hinaus, wäre sehr sinnvoll. Aber es ist zu befürchten, dass sie auf die Krise beschränkt bleibt, auch bei Novartis. Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler berichtet.
Der Pharmakonzern Novartis stellt seine Produktionsanlage im aargauischen Stein dem Konkurrenten Pfizer zur Verfügung, weil dieser selbst zu wenige Anlagen besitzt, um große Mengen Impfstoffe abzufüllen. Novartis und Pfizer-BioNTech, das ist ein Beispiel von zwei Unternehmen, die in der Krise zusammenspannen. René Buchholzer, Chef des Branchenverbands Interpharma, stellt fest.
Ja, in der Tat haben die Pharmafirmen und die Forschungseinrichtungen, Start-up und die Behörden eigentlich noch nie so eng zusammengearbeitet wie jetzt im Hinblick auf die Bekämpfung von Covid-19.
Kooperationen seien wichtig, betont René Buchholzer.
Ich glaube, solange die Kooperation freiwillig ist, solange jeder seine Stärken einbringen kann, dann ist das sicher sehr positiv. Aber wichtig ist natürlich, dass wir einen gesunden Wettbewerb brauchen, dass ein Wettbewerb auch leistungsfördernd ist.
Denn in der Pandemie hätten sich nicht nur die Vorzüge der Zusammenarbeit gezeigt, sondern auch die Vorteile, die durch Konkurrenz entstehen. So hätten rund 300 Firmen, Universitäten und Institute an Impfstoffen getüftelt in Konkurrenz.
Wir wissen heute, dass nur eine Handvoll der Impfstoffe erfolgreich war. Und wir schätzen uns ja auch glücklich, dass wir jetzt verschiedene Technologien haben. Und wir haben gesehen, dass die Wirkungen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Technologien unterschiedlich sind. Und in diesem Sinne war der Wettbewerb, der Leistungswettbewerb zwischen den verschiedenen Kooperationsgruppen, wenn Sie so wollen, sehr positiv.
Konkurrenz einerseits und rasche, unbürokratische Zusammenarbeit andererseits, das sei das Rezept, das auch nach der Pandemie befolgt werde. Pharmaanalyst Michael Navrat würde eine solche Entwicklung begrüßen, ist aber skeptisch.
Eine große Zusammenarbeit außerhalb der Bekämpfung der Pandemie mit Impfstoffen oder vielleicht auch noch mit ein paar Therapeutikern, die wirklich speziell das Virus angreifen, sehe ich leider nicht.
Das liege aber nicht am Willen der Pharmafirmen, sondern an der Branchenlogik. Solange Investorinnen und Investoren auf die Margen schauen, könnten sich die Pharmafirmen zu viel Harmonie nicht leisten.
Der Investor muss endlich lernen. Er kann nicht nur auf die Zahlen gucken und erwarten, dass die Zahlen unendlich in die Höhe getrieben werden. Profitmaximierung um jeden Preis. Und das in der Medizin. Das geht nicht.
Umdenken müssten aber nicht nur die Investoren, sondern auch die Analystinnen und Analysten, also seine eigenen Berufskolleginnen und Kollegen. Denn Analysten schauen auch auf die Zahlen und bewegen damit die Aktienkurse, die für die Investorinnen und Investoren relevant sind. Noch sieht sich Navrat als einsamer Rufer in der Wüste.
Das ist genau wie mit dem Klimawandel. Wir müssen irgendwie umdenken.
Firmen sollten offen zusammen forschen können und sich gemeinsam einigen, wer das Patent erhält und wer wie am Gewinn beteiligt wird. So weit will die Branche aber nicht gehen. Dennoch gibt es eine Entwicklung in diese Richtung. Novartis zum Beispiel hat eine Anleihe herausgegeben, deren Erfolg an soziale Ziele anknüpft, zum Beispiel, dass der Konzern ethische Standards bei seinen Geschäftspraktiken einhält und sich für Medikamente in ärmeren Ländern einsetzt. Der Konzern betont darum sein Engagement und die Zusammenarbeit für Medikamente, die sich für ihn finanziell kaum lohnen, zum Beispiel gegen Malaria.
Ja, und Lucia Theiler möchten wir gerne noch ein paar Fragen stellen zur Kooperation mit einer kleinen Firma, die an einem Covid-Medikament tüftelt. Da die Leitung im Moment aber noch nicht steht, ziehen wir jetzt dieses Thema hier vor. Die Zahl der Corona-Fälle steigt wieder an, auch in Ländern mit hoher Durchimpfung wie Großbritannien und Israel. In Israel sind 62% mindestens einmal geimpft, über 56% auch zum zweiten Mal. Unter den Eingelieferten in den Spitälern befinden sich jedoch auch Geimpfte. Ministerpräsident Naftali Bennett sagte denn auch, dass die Wirksamkeit der vorhandenen Impfstoffe gegen die Delta-Variante schwächer sei, als man gehofft hatte, und es zeige sich, dass das Problem nicht allein durch Impfungen gelöst werden könne. Ich fragte den Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, Christoph Berger, was sagen Sie dazu?
Wir müssen ganz genaue Daten anschauen. Es ist sehr wichtig, was wir da sehen, was in Israel geschieht. Es gibt Infektionen bei Geimpften. Wir müssen noch sehen, ob diese Infektionen wirklich schwer sind. Sie treffen nach meiner Information und nach meinen Daten vor allem da auf, wo jemand nur einmal geimpft ist, mehr als zweimal. Und die schweren Infektionen sind sehr selten bei zweimal Geimpften.
Mhm. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante ist die Wirksamkeit des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs in Israel laut Gesundheitsministerium auf 65% gesunken. Es ist ein Wirkstoff, der ja auch in der Schweiz eingesetzt wird. Macht jetzt das Sinn, zu impfen, wenn die Wirksamkeit bei Delta nur 65% ist?
Da brauchen wir genauere Daten, wissenschaftliche Daten, und die werden ja ganz sicher noch folgen aus Israel. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, weil auch den israelischen Daten schwere Infektionen bei zweimal Geimpften ganz selten sind.
Gut, aber eine Wirksamkeit von 65% scheint ja nicht so viel zu sein.
Wir haben bei den ursprünglichen Varianten eine Wirksamkeit von 90% gehabt und jetzt haben wir immer noch eine Wirksamkeit von 60%. Wenn Sie das umsetzen, sind das von 3 Geimpften sind 2 geschützt.
Wie wirksam ist denn eigentlich die Impfung von Moderna, also des anderen Impfstoffs, der in der Schweiz eingesetzt wird?
Moderna und Pfizer-BioNTech-Impfstoffe sind beides mRNA-Impfstoffe, die sind grundsätzlich sehr ähnlich, basieren auf dem gleichen Prinzip, haben in den Zulassungsstudien eine ganz ähnliche Wirksamkeit. Von Moderna gibt es weniger Daten zur Wirksamkeit bei der Delta-Variante, aber es gibt Daten aus Kanada und die sind relativ ähnlich zu dem, was man aus Schottland und Israel für Pfizer-BioNTech weiß.
Machen Sie sich Gedanken angesichts der Lage in Großbritannien und Israel und im Zusammenhang mit den Geimpften und dieser Delta-Variante?
Selbstverständlich mache ich mir Gedanken. Es ist immer noch so, dass diese Impfstoffe, die wirken auch bei der Delta-Variante. Sie wirken weniger gut als gegen die Alpha- oder die Wuhan-Variante, aber sie wirken. Und von dem müssen wir ausgehen und darum müssen wir weiter impfen. Und die Geimpften sind viel besser geschützt als die Ungeimpften.
Wie viele Geimpfte haben sich eigentlich bisher in der Schweiz angesteckt, ob jetzt mit kleinen Folgen oder mit schwereren, von denen Sie wissen?
Es gibt Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit dafür und das sind ganz kleine Zahlen. Ich kann gar nichts sagen über, ob das leichte oder schwere oder asymptomatische Infektionen waren. Ich weiß es nicht.
Sagt Christoph Berger, der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Zum Thema Novartis, das müssen wir noch einen Moment aufschieben und widmen uns etwas anderem. Es ist eine Premiere in der Welt der Diplomatie. Die Schweiz erhält erstmals einen Wissenschaftsbotschafter. Dieser soll den Genfer UNO-Sitz in eine politische Drehscheibe verwandeln für alles, was mit Wissenschaft, Digitalisierung und Hochtechnologie zu tun hat, damit die digitale Zukunft nicht nur von den Großmächten oder den Tech-Giganten dominiert wird. Ein ehrgeiziges Ziel. UNO-Korrespondent Fredrik Steiger hat den Mann getroffen, der dieses Ziel ins Auge gefasst hat.
Die Digitalisierung unseres Lebens, der technologische Fortschritt, die wissenschaftliche Entwicklung schreiten in atemberaubendem Tempo voran. Politik und Diplomatie hinken stets einen Schritt hinterher. Deshalb ist der erste Schweizer Wissenschaftsbotschafter Alexandre Fasel überzeugt:
Die internationale Gemeinschaft kann nicht einfach weiter wursteln wie bisher. Sie muss verstehen, was geschieht, und sie muss sich einstellen darauf.
Das betrifft nicht zuletzt die UNO und all ihre Unterorganisationen. Zu ihren klassischen Domänen Frieden und Sicherheit, Entwicklung und Menschenrechte kommen nun neue Herausforderungen im Wissenschafts- und Technologiebereich. Es gilt, Chancen zu erkennen, Probleme zu lösen und für alle geltende Regeln zu definieren, damit die Zukunft nicht allein von den USA, von China oder von Google bestimmt wird. Der 60-jährige Freiburger, der zuvor UNO-Botschafter war und bis vor kurzem Schweizer Botschafter in London, nennt ein Beispiel: Computer von gigantischer Leistungsfähigkeit.
Nehmen wir die Quantum-Technologie, Quantum Computing. Dort zum Beispiel geht es darum, dass wir sicherstellen, dass Quantentechnologie für alle Staaten der Welt und für die ganze Menschheit zur Verfügung steht.
Für den Wissenschaftsbotschafter steht außer Frage, solche Entwicklungen prägen in den kommenden Jahrzehnten auch die Außenpolitik.
Es ist eine neue Disziplin. Ich glaube, es ist nicht eine Modeerscheinung, sondern Wissenschaft wird in zunehmendem Maße in der Werkzeugkiste des Diplomaten eine wichtige Rolle spielen.
Traditionell reagiert die Diplomatie auf Krisen. Sie handelt, wenn es anders nicht mehr geht. Die Schweiz versucht jetzt einen neuen Ansatz, vorausblickend.
Antizipieren, was da kommen wird an wissenschaftlichen Entdeckungen und was die Konsequenzen dieser wissenschaftlichen Entdeckungen sein werden.
Dass das internationale Genf prädestiniert ist, hier die Schlüsselrolle zu spielen, ist sowohl für Fasel als auch für das Schweizer Außenministerium unbestritten. Der UNO-Hauptsitz in New York ist die politische Schaltstelle der Vereinten Nationen, Genf ist deren operatives Zentrum.
Von Genf sagt man ja, es sei der Maschinenraum des internationalen Systems. Unsere Ambition ist, Genf als das Zentrum der Wissenschaftsdiplomatie im Dienste des Multilateralismus.
Die Voraussetzungen dafür seien gut. Die Schweiz genießt auf der Weltbühne einen ausgezeichneten Ruf. Sie ist freiheitlich und demokratisch. Als Wissenschaftsstandort spielt sie klar in einer höheren Liga, als es ihrer Größe entspricht. Sie ist ein Finanz- und Wirtschaftszentrum. Besonders in Genf sind zahllose international ausgerichtete Nichtregierungsorganisationen und philanthropische Stiftungen beheimatet. All diese Akteure will, ja muss man an Bord holen für die neue Akzentsetzung in der Außenpolitik.
Deshalb haben wir gute Aussichten, Genf zur Weltkapitale der Wissenschaftsdiplomatie im Dienste des Multilateralismus zu machen.
An Enthusiasmus mangelt es Alexandra Fassel nicht, auch nicht an Zuversicht. Die UNO-Führung bis hinauf zu Generalsekretär Antonio Guterres begrüße das Schweizer Engagement.
Mit großem Interesse werden diese Anstrengungen zur Kenntnis genommen, mit Interesse und Wohlwollen.
Eine Selbstverpflichtung der UNO, Genf tatsächlich zu ihrer Digital- und Wissenschaftsdrehscheibe zu machen, ist das allerdings nicht. Und die Konkurrenz schläft nicht. Immer mehr Länder buhlen um UNO-Organisationen, um die herum sich dann weitere zwischenstaatliche und nichtstaatliche Institutionen ansiedeln. Genfs Funktion als Drehscheibe im humanitären Bereich, bei den Menschenrechten oder bei der Abrüstung ist unbestritten. Aber in der Klimapolitik siedelten sich etliche neue UNO-Behörden anderswo an, in Abu Dhabi, Bonn oder im südkoreanischen Incheon. Mit der Ernennung eines eigentlichen Wissenschaftsbotschafters bringt sich die Schweiz nun frühzeitig in Position. Im Interesse der Weltgemeinschaft, aber legitimerweise auch im eigenen.
Frederik Steiger im Rendezvous. 1:04. Und damit zurück zum Thema Novartis und zum Thema Corona. Die Leitung nach Zürich steht mittlerweile, wenn auch nur per Handy. Hoffen wir, dass es einigermaßen gut ist mit der Qualität. Lucia Theiler. Novartis arbeitet mit einer kleinen Schweizer Firma zusammen bei einem Medikament gegen Corona, versucht also auf einen weiteren Zweig zu setzen bei der Bekämpfung von Covid. Gibt es da schon Erfolge aus dieser Kooperation?
Ja, dieser Wirkstoff, der ist derzeit in der letzten Testphase. Ich habe heute Morgen bei Molecular Partners, dem Biotech-Unternehmen, das den Wirkstoff entwickelt hat, nachgefragt und die Zulassungen, die könnten bereits im laufenden Jahr erfolgen, sofern diese letzten Tests jetzt gut verlaufen.
Eine gute Nachricht in dem Sinne. Wie bei den Impfungen findet auch hier ein Wettlauf statt, wer als Erster oder unter den Ersten ein Medikament gegen Corona entwickelt und das dann eben auch zugelassen wird. Wer steht denn sonst noch vor einem Durchbruch?
Ja, der Schweizer Pharmakonzern Roche hat gerade gestern einen Durchbruch vermeldet. Ein Medikamentencocktail, der in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Biotech-Unternehmen entwickelt wurde, hat in Japan die Zulassung erhalten. Zuvor gab es eine Notfallzulassung in den USA. Nun könnten weitere Zulassungen folgen. Und zudem hat Roche noch ein entzündungshemmendes Medikament im Angebot, das bereits für andere Krankheiten zugelassen war und das bei schwerkranken Corona-Patientinnen und Patienten Wirkung zeigt. Und neu ist hier also nicht das Medikament, aber das Einsatzgebiet. Und wenn wir jetzt nochmals zu neuen Wirkstoffen extra gegen Covid zurückgehen, da gibt es Projekte, die weit fortgeschritten sind in den Testphasen, darunter auch weitere von Roche, aber auch von der britischen GlaxoSmithKline oder der amerikanischen Merck.
Sie haben jetzt Beispiele gebracht aus Japan und den USA. Die Schweiz will nebst Impfungen auch Medikamente kaufen. Wie sieht denn diesbezüglich die Strategie des Bundes oder des Bundesrates aus?
Ja, bei den Impfstoffen, da hat der Bund ja Dosen gekauft, noch bevor die Impfstoffe zugelassen waren. Und das macht er jetzt auch genauso bei den Medikamenten. Vor einigen Tagen zum Beispiel hat er bekannt gegeben, dass er mit der britischen Firma GlaxoSmithKline einen Vertrag abgeschlossen hat für 3000 Dosen, auch vom neuen Wirkstoff von Roche und dem US-Biotech-Unternehmen hat er bereits Dosen bestellt, obwohl die Zulassung in der Schweiz ja noch fehlt.
Danke für diese Einordnungen, Lucia Theiler. Wenn Sie sich ein Schloss bauen könnten, welches Material würden Sie für sich wählen? Die norwegische Königsfamilie hat sich für Holz entschieden, Massivholz. Welche Argumente für dieses Material und für diese Bauweise sprechen, darum geht es in unserer Rendezvous-Sommerserie heute, diese Woche mit Holzbau-Pionier Erwin Thoma. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Annik Wangler.
Nach der Flutkatastrophe in Deutschland wird die Regierung die Betroffenen mit Soforthilfen in der Höhe von 200 Millionen Euro unterstützen, wie Finanzminister Olaf Scholz erklärte. Von den Bundesländern wird nochmals so viel erwartet. Damit stehen in einem ersten Schritt 400 Millionen Euro Aufbauhilfe zur Verfügung. Der ungarische Premierminister Viktor Orbán hat eine Volksabstimmung zum umstrittenen sogenannten Kinderschutzgesetz angekündigt. Dabei sollen sich die Ungarinnen und Ungarn zu Fragen rund um das Gesetz äußern. Dieses beschränkt für Kinder und Jugendliche den Zugang zu Informationen über Homo- und Transsexualität. Das Bundesgericht hat 3 Beschwerden zu kantonalen Corona-Massnahmen abgewiesen. 2 aus dem Kanton Schwyz, die sich gegen Einschränkungen bei Veranstaltungen richteten, und 1 Beschwerde aus dem Kanton Freiburg gegen die Maskentragpflicht in Geschäften für über 12-Jährige. Die Massnahmen seien verhältnismäßig und die gesetzliche Grundlage ausreichend gewesen, befand das Bundesgericht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.